SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Die Gedenkstätte Neue Brem ist ein wichtiger Ort der Geschichte bei uns im Saarland. Durch das ehemalige Gestapo-Lager in Saarbrücken wurden rund 20.000 Menschen geschleust und in KZs gebracht. Aber die Gedenkstätte könnte mehr sein, als sie jetzt ist. Es fehlt vor allem an Personal und Geld. Deswegen fordern die evangelischen Kirchen einen runden Tisch und ein Gesamtkonzept. Das wollen wir uns mal genauer ansehen. SR3-Reporter René Henken hat sich mit dem Thema beschäftigt. René, kannst du noch mal genau zusammenfassen, was fordert denn die evangelische Kirche?
Ja, sie wollen ein neues Gesamtkonzept für die Gedenkstätte, das auch dann rechtssicher ist. Das sagt Frank-Matthias Hofmann, der Kirchenratleiter der evangelischen Kirche im Saarland. Und ihm geht es da vor allem um zwei Sachen.
Es soll im Grunde die Struktur auf zwei Beinen stehen. Zum einen eine rechtssichere Struktur, etwa in Form einer Stiftung von Seiten des Staates, in der die handelnden Akteure der Stadt Saarbrücken, aber auch des Saarlandes aktiv sind und sich permanent einbringen. Auf der anderen Seite ein Freundeskreis, in der jede Bürgerin und jeder Bürger, der sich für das Thema interessiert, Mitglied werden kann.
Ja, und die Mitglieder, die können sich dann auch inhaltlich einbringen, so die Idee der Kirche.
Ist es nicht üblich, dass solche Gedenkstätten auch unter staatlicher Hand sind?
Ja, doch, eigentlich schon. Frank-Matthias Hofmann hat bundesweit Einblicke in die Arbeit bei Gedenkstätten und da läuft es meistens anders.
Das Saarland ist das einzige Bundesland, in dem es keinen rechtssicheren Rahmen für eben diese zentrale Gedenkstätte an der Neuen Brem gibt. Und wir meinen eben, dass wir nicht das Schlusslicht länger bleiben sollten in Deutschland, sondern auch aufschließen sollten zu den anderen Bundesländern, die diese Dinge bisher schon wesentlich besser geregelt haben.
Ja, und das bedeutet bei den anderen vor allem, dass sie mehr Geld bekommen und mehr Personal haben, das sich dann auch kümmert.
Ja, was sagen denn die anderen Beteiligten zu den Forderungen?
Aus der Staatskanzlei wurde mir gesagt, dass es zu dem Thema im Moment gute Gespräche gibt und sie da für die nächsten Wochen einen Fortschritt erwarten. Und Burkhard Jelonek, der Zuständige für die Gedenkstätte von der Initiative Neue Brem, der findet die Forderungen auch gut.
Ja, vor allem ist es ja auch wichtig, dass solche Gedenkstätten erhalten bleiben. Vor allem, wenn man überlegt, dass laut einer Umfrage viele Schüler heutzutage mit dem Begriff Auschwitz gar nichts mehr anfangen können, richtig?
Ja, und deswegen sollen ja auch bald alle Schulen verpflichtet werden, mit ihren Klassen in eine NS-Gedenkstätte zu fahren. Und das befürwortet auch Burkhard Jelonek.
Zwischen dem Juden raus oder Juden sind hier unerwünscht, die wir als Parole aus dem Dritten Reich kennen, und dem, was wir heute unter dem Schlagwort Remigration beispielsweise zu fassen bekommen, ist gar kein so himmelsweiter Unterschied. Und da muss sich natürlich unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Schülerinnen und Schüler wirklich sensibilisieren, dass sie merken, was sich da hinter den Kulissen abspielt. Denn auch das Dritte Reich hat sehr schleichend angefangen. Das ist kein Prozess von heute auf morgen gewesen.
Ja, und deswegen ist der Spruch während den Anfängen heute besonders aktuell. Die evangelischen Kirchen im Saarland wollen einen runden Tisch zur Gedenkstätte vom ehemaligen Gestapo-Lager Neue Brem in Saarbrücken. Es müsse geklärt werden, wer auf Landesebene bei der Weiterentwicklung der Gedenkstätte den Hut auf hat. Vielen Dank, René Henken, für die Infos. Heimkommen, das ist etwas, das vielen Saarländern und Saarländerinnen im Blut, man kann sagen in der DNA liegt. Und wir wollen in dieser Woche diese Heimkehrergeschichten hören. Wie die von Florian aus Merzig. Eine wissenschaftliche Karriere hat ihn erst weg und dann wieder zurückgeführt. Johanna Hitschler hat ihn in Kleinblittersdorf getroffen.
Ein bisschen Klischee, aber ja, ich würde schon sagen, so als Saarländer hier wieder zurückgekommen zu sein, das fühlt sich schon gut an.
Doch bis dahin hat es eine ganze Weile gebraucht. Florian ging in Merzig zur Schule, macht sein Abitur und startet dann zunächst ein Lehramtsstudium, bevor er sich doch für die Geografie entscheidet. Seine Geschichte erzählt er mir an einem Ort, der für ihn nicht nur symbolisch ist.
Also die Freundschaftsbrücke Kleinblittersdorf Richtung Rosbliedersdorf rüber steht für mich so ein bisschen für die deutsch-französische Grenzregion und damit für dieses grenzüberschreitende Zusammenwachsen in Europa. Das ist im Endeffekt ja auch mein Arbeitsbereich an der Uni, Grenzregionen. Und hier finde ich gerade das so schön sehen. Also man geht irgendwie ein bisschen stereotyp rüber zum französischen Bäcker. Die Franzosen kommen rüber, kaufen hier auf der deutschen Seite einen Discounter ein. Aber hier ist das so normal geworden. Also das finde ich irgendwie sehr schön.
Während des Studiums zieht es Florian für ein Jahr nach Paris. Es folgen viele weitere Stationen, an denen er forscht und lehrt. Mainz, Erlangen, Würzburg, Kaiserslautern, Freisingen und schließlich Tübingen. Und trotzdem merkt er...
Also je nach Station würde ich sagen, ist es vielleicht schon ein Unterschied, wie herzlich, offen oder vielleicht eher so ein bisschen schroffer die Leute so sind. Also man sagt ja gerne, im Saarland hilft man sich auch gegenseitig oder ist da ganz offen oder trifft man immer wieder ganz schnell jemanden. Das Gefühl trifft das zu.
2019 kehrt der Geograf schließlich zurück ins Saarland. In Saarbrücken ergattert er eine Juniorprofessur an der Universität des Saarlandes.
Also das war ganz klar, allein von der Stelle war es super attraktiv, weil Europastudien kann man breit aufgestellt viel machen, was spannend ist. Und dann natürlich irgendwie nochmal direkt auf Frankreich vor der Haustür in 2 Stunden quasi beim Forschungsgebiet in Paris zu sein, ist natürlich genial. Und dann zusätzlich nochmal näher auch an meinen Eltern, die in Merzig wohnen. Also es war so, hat sich dann ganz schön gemacht.
Und auch abseits der Arbeit hat Florian das Saarland inzwischen wieder ganz neu für sich entdeckt.
Ich bin ein totaler Fan, morgens mir auf der französischen Seite mein Baguette kaufen zu können, im Courant einkaufen zu können, ein bisschen Käse, ein bisschen frischen Fisch, ganz schnell auch mal in Metz oder auch sogar in Straßburg. Also diese Vorzüge der Grenzregion sind ergänzend zu dem ja sowieso insgesamt recht hohen kulinarischen saarländischen Standard nochmal was Nettes, was ich jetzt sehr, sehr gerne so mitnehme. Das war an manch anderen Standorten, wo ich so zwischenzeitlich war, nicht immer so gut aufgestellt.
Und alle unsere Geschichten von unseren Saarland-Heimkehrern können Sie auch nochmal nachhören. Oder als unser Land- und Leute-Feature in der SR3-App unter Podcasts oder in der ARD-Audiothek. Heute ist Gründonnerstag. Zeit also, sich mit Ostern zu beschäftigen, wenn Sie denn Ostern feiern. Die meisten kaufen sie heute sicher schon ein, um Samstag Ruhe zu haben. Aber vielleicht färben ja auch schon die ersten von Ihnen Ostereier. Oder macht man das eigentlich gar nicht mehr? Wir haben Mahir Moser auf die Straße geschickt mit der Frage, wer färbt noch und wenn, dann wie?
Ja, ein paar sind schon geplant. Wir haben am Sonntag ein bisschen Familie zu Hause und dann ist es natürlich schon gut, wenn man ein paar Eier hat, die bemalt worden sind.
Nee, nicht mehr. Habe es aber als Kind mal gemacht. Ich habe jetzt aber auch eine einjährige Nichte. Das wird dann wahrscheinlich in Zukunft nochmal kommen.
Nein, tatsächlich nicht. Das habe ich abgegeben an die Oma. Die macht das ganz gerne und das klappt auch ganz gut. Zu viel Arbeit. Ich bin selber berufstätig und die Oma macht das immer ganz gerne. Das ist so Tradition.
Ja, früher schon, heute nicht mehr so. Meine Kinder sind groß. Vorher auch beruflich, heute nicht mehr.
Wie sehen für dich so die perfekten Ostereier aus? Wie sehen die vom Muster aus, von den Farben?
Auf keinen Fall einfarbig. Streifenpunkte, Hauptsache bunt.
Ich glaube, da darf man sehr kreativ sein und auch sehr flexibel.
Hast du da ein Beispiel im Kopf?
Boah, ich glaube, da gucken wir mal. Ne?
Teilweise gefärbt, teilweise angemalt, kunterbunte Mischung. Mal gestempelt, marmoriert, alles dabei.
War immer grün, gelb, rot, blau und ich glaube lila dabei. Manchmal hat man so zweimal hintereinander in verschiedene Farben getaucht und dann gab es natürlich verschiedene Mischungen. Das war auch immer interessant und natürlich auch lehrreich.
Das heißt, heute bemalen Sie keine mehr, aber wieso war es denn wichtig damals vielleicht für Sie?
Im Laufe der Zeit ist es eigentlich so ein Brauchtum ja geworden und das ist toll. Natürlich hat ein Ei immer das Zeichen des Lebens mit sich dabei. Ne?
Da geht es mir eigentlich eher so drum, die Osterstimmung ein bisschen aufzubringen und ja genau, einfach so gemeinsame Zeit auch zu verbringen. Also gerade für Kinder finde ich es halt einfach echt schön.
Ich glaube, manche Dinge kommen mit Kindern nochmal so ein bisschen, dass man da Wert drauf legt.
Ist, denke ich, schon ein Spaßfaktor, Eier kochen oder ausblasen und dann bemalen.
Also würdest du sagen, deine Kinder hätten auch Spaß dran?
Vielleicht, ja.
Dann kannst du ja mal anfangen.
Ja.
Heute ist die Vereinfachung natürlich, denn heute färbt man mit dem Thermomix Eier. Ich wünsche allen viel Spaß und frohe Ostern.
Noch schnell Werbung gemacht für einen Thermomix. Ich habe da eine kostengünstigere Alternative. Und zwar sammle ich immer Blüten und Blumen und Blätter draußen. Und die kann man dann schön aufs Ei draufkleben und dann färben. Und dann hat man ein richtig schönes Muster. Und das kostet dann nicht mehrere tausend Euro. In diesem Jahr gibt es viele wichtige Jahrestage. 90 Jahre Saarreferendum, in dem sich die Saarländer für den Anschluss an Nazi-Deutschland entschieden haben. 80 Jahre Zweiter Weltkriegsende und 70 Jahre Saarabstimmung, wo die Saarländer gegen das Saarstatut gestimmt haben. Im Grunde sind das 20 Jahre, in denen geschichtlich so viel im Umbruch war. SR-Reporter Mirko Tomic schaut auf diese Zeit und zwar filmisch. Er hat einen Zweiteiler gemacht, den wir jetzt an Ostern im TV sehen können.
1935 hat sich die Bevölkerung mehrheitlich 9 von 10 für Hitlerdeutschland entschieden. Und das, obwohl das Konzentrationslager Dachau schon berüchtigt war, aber die Propaganda der Nazis hat die Gefühle der Menschen angesprochen. Heim ins Reich war das Motto. Und die verhassten Franzosen, die durch ihr Auftreten nach Ende des Ersten Weltkriegs als Besatzer viel zu ihrem schlechten Image beigetragen hatten, sollten auf keinen Fall mehr irgendeinen Einfluss im Saarland haben. Das hat Hitler und seinem Deutschen Reich in die Hände gespielt.
Aber es war eine Abstimmung mit fatalen Folgen, wie die Saarländer schnell erkennen mussten.
Unbedingt. Die Saarländerinnen und Saarländer, die sich damals für die Heim ins Reich Propaganda entschieden haben und sich haben anschließen lassen, die mussten das bitter büßen. Erst sind natürlich viele der nach ins Saarland geflohenen Menschen, Juden, intellektuelle, politische Gegner sind sofort weiter geflohen nach Frankreich, als hier die Nazis die Herrschaft übernommen haben nach der Volksabstimmung 35. Und dann natürlich kamen die Rassegesetze und dann mussten die auch noch alle in den Krieg ziehen und dann kamen die Bombardements und die Zerstörungen und die Flüchtlinge. Das war für Saarland eine Katastrophe.
Mein Kollege Mirko Tomic hat für seinen Film mit vielen Zeitzeugen gesprochen, hier aus dem Saarland, und auch darüber, wieso sie sich damals für Hitler und für das NS-Regime entschieden haben.
Die Saarländer haben sich dafür entschieden, heim ins Reich zu kommen, weil sie der Propaganda aufgesessen sind und weil sie natürlich auch wirklich muttersprachlich Deutsch waren und sind und deswegen mit den Franzosen überhaupt nichts zu tun haben wollten. Dass das so schlecht für sie ausgeht, das konnten damals die Leute nicht ahnen oder wollten es auch nicht sehen. Mhm. Zunächst wurde ja auch erstmal der Westwall gebaut und der Westwall brachte erstmal Arbeit. Das wurde ja bezahlt. Das waren ja keine Zwangsarbeiter, die dort geschafft haben, sondern das waren viele Menschen vom Lkw-Fahrer bis zum Maurer bis zum Stahllieferanten, die da gutes Geld verdient haben. Also das war für die Saarländer erstmal eine gute Entwicklung.
In den Filmen bekommen wir einen Einblick in die Zeit, auch während des Zweiten Weltkriegs und danach, bis zur Abstimmung 1955.
Das Saarland war total an vielen, vielen Stellen zerstört. Viele Menschen waren geflohen, waren evakuiert, viele andere waren tot. Es hat hier furchtbar ausgesehen, so erzählen das diese Zeitzeugen, die ich vor der Kamera interviewen konnte. Und sie erinnern sich eben, wie man dann angefangen hat, wieder neue Ideen zu entwickeln und versucht hat, das Land aufzubauen. Das hat natürlich am Anfang nicht so gut geklappt. Aber das wurde immer besser und die Franzosen hatten ja dann hier zunächst nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder das Sagen und haben versucht, das Saarland an sich zu binden. Aber die Saarländer sind am Ende 1955 mit der Volksabstimmung dann doch wieder auch mehrheitlich zur Bundesrepublik Deutschland zurückgekehrt.
Wenn Sie Lust haben, die Filme zu sehen, Zeitzeugen heißen sie, morgen an Karfreitag und Ostermontag, jeweils um 18.45 Uhr, also abends um 6:45 im SR-Fernsehen. Und es gibt auch eine ganze Reihe unter dem Titel Wir waren Kinder, finden Sie bei uns im Netz auf sr.de.